Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht, wie ich euch schon angekündigt habe, im ersten Buch Mose Kapitel 1, Vers 26 bis Kapitel 2, Vers 3. 1. Mose 1, Vers 26 bis Kapitel 2, Vers 3. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was ist der Mensch? Diese Frage stellt David mitten in Psalm 8. Und letzte Woche in der Predigt haben wir uns ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Wir haben gesehen, der Mensch ist einerseits unglaublich vergänglich und zerbrechlich, gerade seit dem Sündenfall. Aber andererseits sagt der Psalm auch, dass der Mensch mit Ehre und mit Herrlichkeit gekrönt ist. Und heute wollen wir uns genauer mit der Frage beschäftigen: Warum gibt es uns Menschen überhaupt? Warum hat Gott uns erschaffen? Was ist seine Absicht mit uns? Oder anders gefragt, wofür sind wir Menschen eigentlich hier? Wie wir schon in der letzten Predigt oder in den letzten beiden Predigten über 1. Mose 1 gehört haben, wurden wir Menschen am sechsten Tag erschaffen. Wir sind das, was Gott als letztes erschaffen hat. Und heute wollen wir uns jetzt eben den sechsten und den siebten Tag genauer anschauen. Denn diese Tage sind etwas ganz Besonderes. Das sieht man schon daran, dass bei den ersten fünf Tagen bei jedem Tag steht: Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag oder zweiter Tag oder dritter Tag. Es fehlt also der Artikel, also dieses der, auch wenn das in unseren Bibeln ergänzt ist, fehlt er eigentlich. Also steht wirklich nur da: Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Das ändert sich erst am sechsten Tag. In Vers 31 heißt es am Ende: Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Und jetzt steht da wirklich der sechste Tag. Und schon daran wird deutlich, der sechste Tag ist etwas ganz Besonderes. Und das Besondere am sechsten Tag ist eben, dass an diesem Tag wir Menschen geschaffen wurden. Was macht den Menschen so besonders? Und die Antwort finden wir gleich am Anfang von unserem Abschnitt in Vers 26. Da steht: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das bedeutet, im Unterschied zu allem anderen, was Gott geschaffen hat, hat Gott uns Menschen in seinem Bild, oder manchmal spricht man auch davon, in seinem Ebenbild erschaffen. Was heißt das? Heißt das, dass wir alle so aussehen wie Gott, nur eben so in klein? Gott ist eben ganz groß und wir sind eben ganz klein, aber im Prinzip sehen wir alle so aus wie Gott. Nein, das heißt es nicht. Schon allein deswegen nicht, weil Gott keinen Körper hat. sondern im Bild Gottes geschaffen zu sein. Das bedeutet, dass Gott uns Menschen als Krone der Schöpfung mit einem ganz bestimmten Auftrag erschaffen hat. Vers 26, ich lese es nochmal. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und jetzt kommt der Auftrag. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott sagt also, wir Menschen sollen in Gottes Auftrag über die Erde herrschen. Und die Frage ist, wie sieht diese Herrschaft des Menschen aus? Stellt euch vor, da ist jemand, der gründet eine Firma. Ja, am Anfang ist nur er da, hat vielleicht zwei Angestellte, damit es so richtig losgehen kann. Alles, was Chefsache ist, läuft immer über ihn. Ja, er gibt Aufträge, er sagt, mach das und das. Wenn jemand anruft, geht er dran. Und die Firma läuft richtig gut. Und irgendwann stellt er mehr und mehr Mitarbeiter ein. Und immer wenn es ein Problem gibt oder wenn irgendein Mitarbeiter eine Frage hat, kommt er immer zum Chef. Und irgendwann sitzt der Chef da nach einem 10-12-stündigen Arbeitstag, ihm wächst das alles über den Kopf und er beschließt, ich muss meine Firma irgendwie anders strukturieren, so geht es nicht weiter. Und was er dann macht, ist, er strukturiert seine Firma einfach in verschiedene Abteilungen und setzt über jede von diesen Abteilungen einfach einen Abteilungsleiter ein und sagt dann, okay, Mitarbeiter XY, wenn du ein Problem hast, kommst du jetzt nicht mehr zu mir, sondern gehst zu deinem Abteilungsleiter. Das heißt, in jeder Abteilung ist jetzt plötzlich ein Abteilungsleiter, der diese Abteilung im Auftrag des Chefs eben leitet. Und so ähnlich ist es mit Gott, uns Menschen und dieser Erde. Wir Menschen sind von Gott geschaffen, um wie die Abteilungsleiter in dem Beispiel über diese Erde zu herrschen, im Auftrag von Gott. Aber es gibt natürlich einen riesigen Unterschied zwischen dem Chef gerade in dem Beispiel und Gott. Ja, der Chef, haben wir gesehen, der braucht irgendwann Abteilungsleiter. Es geht nicht mehr ohne. Gott braucht uns nicht. Gott könnte das alles alleine machen, spielend einfach. Er muss nur ein Wort sagen, dann passiert's. Aber er schenkt uns trotzdem das Leben. Er schenkt trotzdem dir dein Leben, damit du in seinem Auftrag als sein Ebenbild hier auf der Erde herrschst. Er möchte das. Er möchte, dass du sozusagen ein Abteilungsleiter bist in seinem Königreich, in seiner Firma, in Anführungszeichen. Und was das mit dem Herrschen bedeutet, das werden wir später sehen. Und jetzt wollen wir uns erstmal zu Beginn dieser Predigt mit der Frage beschäftigen, was bedeutet es jetzt genau, dass du für diesen Auftrag im Bild Gottes geschaffen bist? Es bedeutet einerseits, dass dir Gott diesen Auftrag gegeben hat, über diese Erde zu herrschen. Aber es bedeutet eben auch, dass er dich dafür ausgerüstet hat. Es wäre ja ziemlich schwierig, wenn Gott sagen würde, mach das A, B, C und wir Menschen wären überhaupt nicht in der Lage dazu. Und deswegen hat uns Gott eine Ausrüstung dafür gegeben. Ja, stellt euch vor, da ist die Ameise und Gott gibt der Ameise den Auftrag, über diese Erde zu herrschen. Die Ameise wäre hoffnungslos damit überfordert, das zu tun. Sie ist dafür nicht gemacht, sie ist dafür nicht ausgerüstet. Gott hat uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und uns eben für diese Aufgabe ausgerüstet. Wie sieht diese Ausrüstung jetzt aus, die wir haben? Und ich glaube, sie besteht aus zwei Ausrüstungspaketen. Wir können auch sagen, zwei Koffern, die Gott uns mitgegeben hat, um jetzt für diesen Auftrag ausgerüstet zu sein. Der erste Koffer, das erste Paket, was Gott uns mitgegeben hat, das sind unsere menschlichen Eigenschaften. Und zwar die menschlichen Eigenschaften, die uns grob gesagt von den Tieren unterscheiden. Sind zum Beispiel Dinge wie logisches Denken, wie Kreativität, wie die Fähigkeit, in ganzen Sätzen und Zusammenhängen zu sprechen, die Fähigkeit, vorausschauend zu planen, zu überlegen, was ist morgen, was ist übermorgen. Nicht einfach nur instinktgeleitet zu handeln, sondern wirklich Dinge zu planen, Dinge kreativ zu errichten und eben vorausschauend zu denken. Alle diese Dinge, die sind typisch und auch einzigartig bei uns Menschen in dieser Schöpfung. Und das sind alles Dinge, die das erste Paket bilden. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen und uns diese Fähigkeiten geschenkt. Später sehen wir in Kapitel 2, wie dann Adam von Gott den Auftrag bekommt, den Tieren Namen zu geben. Ja, und dieses Ereignis zeigt so schön, was es bedeutet, dass Adam eben anders ist als alle Tiere. Er kann das eben, er kann denken, er kann sich überlegen, dieses Tier sieht so aus, ich gebe ihm jetzt bewusst diesen Namen, er kann diesen Namen aussprechen. All das kann Adam tun, weil er eben im Bild Gottes geschaffen ist und dieses erste Paket von Gott mitbekommen hat. Aber es gibt eben noch ein zweites Ausrüstungspaket, was wir Menschen mitbekommen haben. Gott wollte nämlich nicht nur, dass wir das alles tun. Gott wollte, dass wir das, was wir tun, also dass wir unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dass wir das auch richtig tun. Also so, wie Gott das will. So, wie Gott das auch machen würde. Gott möchte also nicht nur, dass wir Menschen denken, planen und reden, sondern er möchte, dass wir all das so tun, wie es ihm gefällt, wie es seinem Willen, seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit entspricht. Gottes zweites Ausrüstungspaket, was er den Menschen dafür mitgibt, ist also seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit oder wir könnten auch sagen seine Sündlosigkeit. Gott hat den Menschen gerecht und heilig geschaffen, ohne Sünde, dass er eben wie Gott selbst den Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, so ausführen kann, wie Gott das selber tun würde, wenn er es selber machen würde. Kurz zusammengefasst, was bedeutet es, im Bild Gottes erschaffen zu sein? Wir haben diesen Auftrag von Gott bekommen, über die Erde zu herrschen und dafür zwei Ausrüstungsgegenstände, zwei Pakete, zwei Koffer mitbekommen. Erstens, besondere menschliche Eigenschaften, die es uns möglich machen, den Auftrag überhaupt erst auszuführen. Und dann zweitens, Heiligkeit und Gerechtigkeit, also eine Sündlosigkeit, eine Vollkommenheit, durch die wir unsere Eigenschaften so einsetzen können, dass es Gott gefällt. Und was das jetzt für unser Leben bedeutet, das wollen wir uns in den nächsten Minuten genauer anschauen. Mein Thema für heute ist geschaffen im Bild Gottes und ich habe drei Punkte. Warum sind wir geschaffen im Bild Gottes? Erstens, um mit Gott in Beziehung zu leben. Zweitens, um für Gott über die Erde zu herrschen. Und drittens, um wie Gott ewig zu ruhen. Geschaffen im Bild Gottes, erstens, um mit Gott in Beziehung zu leben, zweitens, um für Gott über die Erde zu herrschen und drittens, um wie Gott zu ruhen. Mein erster Punkt ist, geschaffen im Bild Gottes, um mit Gott in Beziehung zu leben. Wir haben schon die Frage gestellt, woran sieht man, dass die Menschen etwas ganz Besonderes sind, im Unterschied zum kompletten Rest der Schöpfung. Wir haben schon zwei Punkte gesehen. Erstens, der sechste Tag, an dem der Mensch geschaffen wurde, ist eben nicht einfach nur erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, sondern es ist der sechste Tag. Und das Zweite, was wir sehen, ist, nur der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Nichts anderes, niemand anderes, nur der Mensch. Aber wir sehen noch vier andere Gründe in unserem Abschnitt. Der dritte Grund, wo wir sehen, der Mensch ist etwas ganz Besonderes als Bild Gottes, den finden wir direkt im ersten Vers von unserem Abschnitt, Vers 26. Gott hat sich nämlich innerhalb der Dreieinigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, beraten. Er sagt in Vers 26, lasst uns Menschen machen. Ja, auch wenn das Werk der Schöpfung in der Bibel immer schwerpunktmäßig der ersten Person der Dreieinigkeit zugeschrieben wird, also dem Vater, ist die gesamte Schöpfung ein Werk des dreieinigen Gottes. Ja, wir haben schon gesehen, in einer der letzten Predigten in Vers 2 begegnet uns schon der Heilige Geist als der, der ganz am Anfang über den Wassern schwebte. Und das Neue Testament sagt uns an verschiedenen Stellen, dass der Sohn, also Jesus Christus, schon bei der Schöpfung dabei war. Das heißt sogar, dass die Schöpfung durch ihn, durch Jesus Christus erschaffen wurde. Und spannend ist übrigens, wie in diesem Vers 26 bereits ganz am Anfang der Bibel die Dreieinigkeit zum Ausdruck kommt. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, dann schaut noch mal mit rein. Dort heißt es in Vers 26, und Gott sprach. Ja, und dieses Wort sprach ist Einzahl. Und dann haben wir direkt danach das, was Gott sagt, lasst uns, Mehrzahl, Menschen machen nach unserem Bild. Das heißt, wir sehen, einerseits ist Gott Einzahl, ein Gott, und Mehrzahl, er redet zu sich selbst, mit sich selbst, Und hier sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel die Dreieinigkeit angedeutet. Der vierte Grund, warum die Menschen einmalig sind. An den anderen Tagen, an den ersten fünf Tagen, sagt Gott immer, es werde. Zum Beispiel, es werde Licht. Oder es soll so sein. Oder die Erde bringe hervor. Oder was auch immer. Jetzt in Vers 26 sagt er, lasst uns machen. Es wird also ganz besonders betont, dass Gott schöpferisch und kreativ wurde, als er den Menschen gemacht hat. Er hat nicht einfach nur gesprochen, dass etwas da sein soll, sondern es heißt ganz bewusst, dass Gott den Menschen machte. Der fünfte Grund, es gibt unterschiedliche Nahrungsmittel für die Tiere und die Menschen. Ja, in Vers 29 sehen wir, dass die Menschen die Früchte bekommen. Da heißt es, und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Die Tiere im Unterschied dazu bekommen das Grüne, könnten wir sagen. Ja, also die Blätter und die Zweige und das Gras. Vers 30, dort heißt es, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Ja? Grünes Kraut im Gegensatz zu den Früchten, die der Mensch bekommt. Weil es noch keinen Tod vor dem Sündenfall gab, ist es auch klar, was wir hier dran sehen, dass die Menschen vor dem Sündenfall, wie auch übrigens alle Tiere, damals Vegetarier waren. Ja, erst nach der Sintflut hat Gott den Menschen ausdrücklich erlaubt, dass sie Fleisch essen dürfen. In 1. Mose 9, Vers 3 sagt Gott dann, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Also seit diesem Zeitpunkt dürfen die Menschen Fleisch essen, aber damals im Paradies, ganz logischerweise, wenn kein Tier stirbt, kann auch keins gegessen werden. Und der sechste und letzte Grund, woran wir sehen, dass die Menschen etwas ganz Besonderes in Gottes Schöpfungshandeln sind, ist, dass Gott immer das Urteil trifft, dass es gut ist, nach jedem Schöpfungstag. Aber erst als er den Menschen erschaffen hat, war alles sehr gut. Vers 31 lesen wir, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Aber das ist immer noch nicht alles. Denn über die Erschaffung des Menschen schreibt der Heilige Geist dann fast sogar ein Lied oder ein Gedicht. Vers 27 lesen wir das im nächsten Vers. Dort heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, streng genommen, das hätte man auch kürzer formulieren können. Aber es ist hier poetische Sprache, die zum Ausdruck bringt, wie sehr sich Gott darüber freut, dass er den Menschen geschaffen hat. Ja, uns Menschen, könnten wir sagen, ist das erste Gedicht der Weltgeschichte gewidmet. Uns Menschen übrigens als Männern und als Frauen. Wir sind beide im Bild Gottes geschaffen. Kapitel 2 wird dann vielmehr auch noch auf die Tatsache eingehen, dass es eben Mann und Frau gibt. Und dann werden wir uns auch ausführlicher damit beschäftigen. Aber schon hier wird betont, Mann und Frau sind beide im Bild Gottes geschaffen. Und von daher gibt es für uns Christen keinen Platz für irgendeine Form von Sexismus. Und da übrigens alle Menschen von diesem ersten Paar abstammen, gibt es für uns Christen übrigens genauso wenig irgendeinen Platz für Rassismus. Beides wird durch die Geschichte der Schöpfung des Menschen ausgeschlossen. Aber Gott schreibt nicht nur ein Lied über uns Menschen in Vers 27, er segnet auch die Menschen. Vers 28 lesen wir das, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und so weiter. Dann kommt der Auftrag. Es ist nicht das erste Mal, dass Gott in seiner Schöpfungsgeschichte segnet. Er hat schon in Vers 22 die Meeres- und die Lufttiere gesegnet. Dort heißt es, 1. Mose 1, Vers 22, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Aber habt ihr gemerkt, dass es einen kleinen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Segnungen Gottes? Zwischen den Tieren in Vers 22 und den Menschen in Vers 28? In Vers 22 heißt es, und Gott sprach. In Vers 28 heißt es, und Gott sprach zu ihnen. Bei den Tieren ist es so, dass Gott seinen Segen über sie ausspricht. Ja, sie können den Segen genießen, sie können all das genießen, was Gott ihnen schenkt, aber sie können den Segen nicht verstehen. Das ist anders bei uns Menschen. Gott spricht seinen Segen nicht einfach nur über uns Menschen aus, sondern er spricht seinen Segen direkt zu uns Menschen. Weil wir Menschen eben im Bild Gottes geschaffen sind, können wir den Segen Gottes nicht nur genießen, sondern wir können ihn auch verstehen. Und die ersten Worte, die die Menschen hörten, nachdem sie erschaffen wurden, nachdem es sie gab, das waren Worte des Segens. Gott hat uns geschaffen, um uns also all das Gute, was in seinem Herzen ist, aus seiner Freigebigkeit zu schenken. Und das war das Erste, was er ihnen sagte und was er ihnen zusprach. Und der Grund dafür ist, dass Gott mit den Menschen eine Beziehung haben möchte. Ich denke, man kann sagen, dass Gott in irgendeiner Form eine Beziehung zu seiner gesamten Schöpfung hat. Zu allem, was es in der Schöpfung gibt. Aber mit den Menschen hat er damals eine Beziehung begonnen, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, wir Menschen können Gott tatsächlich verstehen. Wir können ihm antworten. Er kann nicht nur Dinge über uns sagen, er kann Dinge zu uns sagen. Das heißt natürlich nicht, dass Gott und wir so auf einem Level sind und sozusagen Gott sagt uns was und wir antworten einfach und das ist so alles auf einem Level. Nein, Gott ist viel, viel größer als wir. Und trotzdem ist zwischen uns und Gott eine Beziehung möglich, die auf Gegenseitigkeit beruht. Gott sagt uns Dinge und wir können darauf antworten. Wir sind in seinem Bild geschaffen, um mit ihm eine Beziehung zu haben. Und genau um diese Beziehung wird es dann in Kapitel 2 gehen. Das werden wir dann in der nächsten Predigt sehen, wie Gott diese Beziehung dann stiftet zwischen sich und den Menschen. Aber es geht eben nicht nur um diese Beziehung zwischen Gott und uns Menschen, sondern wie wir schon gesehen haben in der Einleitung, ist mit dem Bild Gottes etwas Zweites verbunden. Und zwar sollen wir Menschen, die in Beziehung zu Gott leben, die etwas ganz Besonderes sind, wir sollen in Gottes Auftrag über diese Erde herrschen. Gott singt ein Lied über uns Menschen, er segnet uns und er gibt uns einen Auftrag. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, geschaffen im Bild Gottes, um für Gott über die Erde zu herrschen. Und wie diese Herrschaft genau aussieht, das sehen wir in Vers 28. Dort heißt es, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Die Menschen sollen sich erstens vermehren, dadurch zweitens die Erde füllen und dann, wenn sie über die ganze Erde verteilt sind, in Gottes Auftrag über die Erde herrschen. Wie wir schon gesehen haben, Gott setzt uns Menschen also als Stellvertreter ein. Er beauftragt uns an seiner Stelle, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir könnten auch sagen, der große König Gott setzt uns Menschen als Mini-Könige in dieser Erde ein. Und für dieses Ziel, für diese Absicht hat er uns als sein Ebenbild geschaffen. Und dabei ist interessant, dass man auch in den Völkern um Israel herum davon sprach, dass Menschen im Bild Gottes geschaffen sind. Man hat dann eben nicht an den Gott Israels geglaubt, sondern man hatte seine eigene Götterwelt und man hat dann gesagt, ja, Menschen sind tatsächlich im Bild Gottes geschaffen. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zu den Mythen der anderen Völker und zu dem, was wir hier lesen. Denn in den anderen Völkern war man der Meinung, nur die Obersten, also der König und vielleicht noch so ein paar Adlige, die sind im Bild Gottes geschaffen, während alle anderen Menschen das nicht sind. Der Schöpfungsbericht hier sagt uns, jeder einzelne Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Jeder Mensch ist ein kleiner König, der diese Erde für den großen König bebauen und bewahren soll. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, bebauen und bewahren und herrschen. Ja, ich bin ja kein Bauer, auch kein Gärtner. Wie sieht das denn in der Praxis heute aus? Wie sollen wir Menschen über diese Welt denn herrschen? Wie geht das? Gott meint nicht, dass wir uns alle einen kleinen Palast bauen, uns auf einen kleinen Thron setzen und von dort aus alle anderen rumkommandieren. Das ist nicht, was gemeint ist. Würde ja auch gar nicht funktionieren, da wir ja alle Könige sind. Nein, als kleiner König im Bild Gottes diese Welt zu beherrschen, bedeutet im Prinzip einfach zu arbeiten. Jeder von euch ist ein kleiner König in dieser Schöpfung, wenn ihr arbeitet. Ja, damals vor dem Sündenfall war Arbeit relativ überschaubar. Es gab, wenn ich richtig informiert bin, genau eine Arbeit, nämlich Gartenarbeit. Heute ist das ein bisschen anders. Heute ist das viel komplexer. Aber jeder von uns trägt durch seine Arbeit seinen Teil dazu bei, diese Schöpfung zu bewahren, zu bebauen und zu beherrschen. Und dabei ist es völlig egal, ob du Hausfrau bist, ob du Häuser reinigst, ob du eine Maschine bedienst, ob du Dinge verkaufst, ob du eine Firma leitest, ob du dich um Kinder mit besonderen Bedürfnissen kümmerst, ob du kranke Leute pflegst oder alte Leute pflegst, ob du Menschen unterrichtest oder Computersysteme instand hältst. Völlig egal. Was du tust, ist nicht das Entscheidende. Sondern durch diese Arbeit bist du ein kleiner König in Gottes Auftrag hier auf dieser Erde, der dazu beiträgt, diese Welt zu beherrschen, zu bewahren und zu bebauen. Und wie wir schon gesehen haben, je länger diese Welt besteht, desto mehr Berufe und Berufungen gibt es. Ja, unsere Welt wird immer spezialisierter. Ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, in den letzten 20 Jahren haben sich die Studiengänge in unserem Land, die man so studieren kann, theoretisch, mehr als verdoppelt. Jeder von uns, der einen Beruf macht, ist also wie ein kleines Zahnrad in einem riesigen System. Und vielleicht siehst du deswegen manchmal auch gar nicht, wie du diesen Auftrag ausführst. Wenn du vielleicht eine Arbeit machst, wo du überhaupt nicht weißt, naja, wofür ist das eigentlich gut, oder du siehst gar nicht, was hinten bei rauskommt. Vielleicht kommt dir deine Arbeit auch manchmal ziemlich sinnlos vor. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du arbeitest, dann führst du den Auftrag aus, den Gott dir ganz am Anfang gegeben hat, als er dich als kleinen König in dieser Welt eingesetzt hat. Und das Gleiche gilt übrigens nicht nur, wenn du regulär arbeiten gehst, sondern auch, wenn du in der Schule bist oder in der Ausbildung oder studierst. Ich möchte jetzt mal alle die von euch ansprechen, die das betrifft. Also alle Schüler, Studenten oder Auszubildenden. Vielleicht ist deine Schulzeit das, was du da vom Gefühl her einfach absitzt. Vielleicht ist es oft anstrengend für dich. Und du siehst nicht so richtig einen Sinn da drin. Und du denkst dir jeden Morgen, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Vielleicht hilft es dir mal folgendermaßen darüber nachzudenken. Dann, wenn du in der Schule bist oder in der Ausbildung oder im Studium, dadurch möchte Gott dich vorbereiten, diesen Auftrag über die Erde zu herrschen, gut ausführen zu können. Es bereitet dich ja vor auf deinen Beruf, und wenn du deinen Beruf ausführst, dann tust du das, wozu Gott dich eingesetzt hat. Ja, ich bin ja selbst Lehrer und ich mache mir keine Illusionen darüber, dass vieles in der Schule auch wirklich Zeitverschwendung ist. Ja, und dann gibt es noch anderes, was man in der Schule lernt, was ganz klar dem widerspricht, was Gott in seinem Wort sagt. Darüber müssen wir uns gar keine Illusionen machen, aber obwohl die Schule kein perfekter Ort ist, grundsätzlich sind Dinge wie eine Ausbildung, wie Unterricht und wie Lernen gute Dinge. Gott hat sie eingesetzt, damit du darauf vorbereitet wirst, deinen Auftrag als kleiner König in Gottes guter Schöpfung gut auszuführen. Und das bedeutet eben auch, dass Gott möchte, dass wir unsere Arbeit gut ausführen. Gott hasst Faulheit. Er möchte nicht, dass du der Arbeit immer aus dem Weg gehst und versuchst, wo immer es möglich ist, Arbeit zu vermeiden. Arbeit ist tatsächlich etwas Gutes. Arbeit gab es schon vor dem Sündenfall. Was mit dem Sündenfall gekommen ist, ist der Fluch über die Arbeit. Aber Arbeit an sich ist immer etwas Gutes. Und immer dann, wenn du versuchst, Arbeit irgendwie zu vermeiden oder bei deiner Arbeit nachlässig bist, immer dann gehorchst du eben Gottes Auftrag auch nicht, als kleiner König über diese Erde zu herrschen. Aber auf der anderen Seite, wenn du deine Arbeit gut machst und vielleicht manchmal überhaupt nicht sehen kannst, wofür braucht man das eigentlich? Was hat das eigentlich für einen Sinn? Oder hat das eigentlich irgendwas mit Gott zu tun? Ja, hat es, weil du in Gottes Auftrag als kleiner König diese Erde bebaust, bewahrst und beherrscht. Und ich denke, es ist noch etwas durch diesen Auftrag Gottes ganz klar geboten. Als Menschen dürfen wir weder Tiere quälen, noch die Umwelt zerstören. Als Christen dürfen und sollen wir über diese Welt herrschen. Wir dürfen auch wirklich Nutztiere halten, wir dürfen Bäume fällen, wir dürfen Kuhmilch trinken, aber wir dürfen gleichzeitig niemals aus blinder Zerstörungswut oder aus reinem Gewinnstreben diese Schöpfung zerstören. Auch darüber ist die Bibel sehr klar. Christen sind weder gewaltbereite Umweltaktivisten, für die ein alter Baum mehr wert ist als ungeborenes menschliches Leben. Aber Christen dürfen auch niemals Raubbau an dieser Schöpfung begehen. Denn auch damit werden sie dem Auftrag, als kleine Könige in Gottes guter Schöpfung zu herrschen, nicht gerecht. Unser Auftrag ist es, als Gottes Ebenbilder über diese Erde zu herrschen, indem wir unsere Arbeit, sei es zu Hause oder sei es irgendwo auswärts, oder sei es unsere Ausbildung, indem wir das gut und in Gottes Sinn machen. Und dann, nachdem Gott uns den Auftrag gegeben hat, uns gesegnet hat und diesen Auftrag gegeben hat, dann war er mit seiner Schöpfung fertig. Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Nach dem sechsten Tag kam der siebte Tag und es war der Tag, an dem Gott ausruhte. Mein dritter und letzter Punkt, geschaffen im Bild Gottes, um wie Gott ewig zu ruhen. Die Frage stellt sich ja, warum muss ein allmächtiger Gott, warum muss der überhaupt ausruhen? Die Antwort ist, muss er gar nicht. Nächste Frage, warum macht er es dann? Antwort, um uns Menschen unsere Arbeitswoche vorzuleben. Ja, wir sind ja im Bild Gottes geschaffen und wir brauchen Ruhe. Und Gott, ja, unser Vorbild, ruht am siebten Tag, um uns unsere Woche vorzuleben, sechs Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen. Kapitel 2, Vers 2. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Der siebte Tag ist ein ganz besonderer Tag. Das heißt, dass Gott ihn segnete und ihn heiligte. Es bedeutet in Kurzform, Gott machte diesen Tag zu einem besonderen Tag, einem Tag, der einen Unterschied macht zwischen den anderen sechs Tagen. Es ist ein Tag der Ruhe. Das hebräische Wort für Ruhen lautet übrigens Schabbat und daher kommt das Wort Sabbat für den siebten Tag im Judentum. Und das ist auch der Grund, warum wir am Sonntag ausruhen sollen und dürfen von der Arbeit und eben dem ganzen Stress der anderen sechs Tage. Aber es ist eben auch der Tag, der sich ganz besonders dafür eignet, Gott anzubeten. Und deswegen feiern wir heute, wie jeden Sonntag, Gottesdienst. Als Ebenbilder Gottes ruhen wir so wie unser Vorbild, wie unser großer König am siebten Tag ruhte. Sind geschaffen im Bild Gottes, um mit diesem Gott in einer Beziehung zu leben und in seinem Auftrag zu herrschen und um zu ruhen, wie er geruht hat. Das klingt alles super. Und das ist es auch. Das Problem ist, dass längst nicht mehr alles so schön ist, wie es damals war, als Gott das alles gemacht hat. Damals hat er uns diesen Auftrag gegeben und er hatte uns unsere Ausrüstungsgegenstände mitgegeben, diese wunderbaren Eigenschaften, die uns als Menschen ausmachen, diese Sündlosigkeit, mit der wir das alles so machen konnten, wie Gott das wollte. Aber dann rebellierten wir Menschen gegen Gott. Es dauerte nicht lange, da zerstörten die ersten Menschen die Beziehung zu Gott. Wir werden das ausführlich in einer der nächsten Predigten sehen. Und seit diesem Tag haben wir immer noch diesen Auftrag. Aber unsere Ausrüstungsgegenstände, unsere Koffer, die sind eben nicht mehr das, was sie einmal waren. Ja, vor allem der zweite, unsere Heiligkeit, unsere Sündlosigkeit ist verschwunden. Und damit sind auch nicht mehr unsere menschlichen Eigenschaften das, was sie einmal waren. Wir können immer noch total viel, wir sind immer noch enorm begabt. Aber wir sind eben nicht mehr in der Lage, von uns aus sie so einzusetzen, wie Gott es möchte, wie es Gott gefällt. Wir könnten sagen, wir Menschen laufen seitdem als massiv beschädigte, als ruinierte Ebenbilder Gottes durch die Welt. Wir sind unfähig, den Auftrag Gottes richtig auszuführen. Und unsere teilweise so überragenden Eigenschaften nutzen wir nicht mehr für Gott, sondern sehr häufig sogar gegen Gott, um gegen ihn zu rebellieren, um ihn anzugreifen und um ihn von seinem Thron zu stürzen. Ja, anstatt kleine Könige in Gottes Auftrag, also im Auftrag des großen Königs zu sein, wollen wir alle selbst große Könige sein, ohne König über uns drüber. Ja, was hat die Schlange Adam und Eva damals im Paradies versprochen? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie der große König. Das wollt ihr doch, oder? Und das wollen wir. Aber auch das ist nicht das Ende der Geschichte. Seit dem Sündenfall, wie gesagt, laufen wir Menschen nur noch als massiv ruinierte Ebenbilder Gottes durch die Welt. Wir haben einen Auftrag, den wir nicht wirklich ausführen können. Das gilt für uns alle. Ausnahmslos für jeden von uns. Außer für einen. Denn um dieses zerstörte und ruinierte Ebenbild Gottes wiederherzustellen, beschloss Gott eines Tages, das Ebenbild Gottes schlechthin in diese Welt zu schicken. Jemand, der nicht ruiniert ist. Jemand, der auch nicht nur Gott ähnlich ist wie Adam und Eva vor dem Sündenfall, sondern ein Menschen, der selbst gleichzeitig Gott ist. Das ist der Grund, warum Gott Jesus in die Welt geschickt hat. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 und wie wir eben gelesen haben, in 2. Korinther 4, Vers 4, wird Jesus als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes bezeichnet. Jesus ist also der Mensch schlechthin. Er ist der Einzige, der jemals so gelebt hat, wie wir Menschen eigentlich leben sollen. Ja, wir Menschen leben seit dem Sündenfall am Ziel unseres Menschseins vorbei. Es sei denn, wir gehören zu Jesus. Es sei denn, wir verbringen Zeit mit Jesus. Es sei denn, wir leben in dieser Beziehung zu Jesus, für die Gott uns ja ursprünglich geschaffen hat. Der Glaube an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das ist der Weg dorthin, dass das überhaupt möglich ist. Aber wenn diese Beziehung durch Jesus dann wiederhergestellt ist, dann möchte Gott uns durch Jesus eben Stück für Stück mehr so werden lassen wie sein Sohn. Damit das Bild Gottes, was so ruiniert ist in uns, wiederhergestellt wird. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass Ehepaare, wenn sie lange verheiratet sind, anfangen, ähnlich zu denken, ähnliche Dinge zu sagen. Ich kenne sogar ein paar Ehepaare, die fangen an, ähnlich auszusehen. Und ähnlich ist es mit Eltern und Kindern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal kleine Kinder begegnet seid und die euch irgendeinen Roman erzählt haben und euer erster Gedanke war, yo, ganz der Papa. Man hört oft die Eltern raus, wenn die Kinder reden. Aber warum ist das so, dass sich Ehepaare immer ähnlicher werden oder dass Kinder oft so reden wie ihre Eltern? Der Grund ist ganz einfach, weil sie einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Und genau so ist es mit Jesus. Wir werden ihm ähnlicher, wir werden zurückverwandelt in das Ebenbild Gottes, wenn wir ihn mit den Augen unseres Herzens anschauen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihn zur Nummer eins in unserem Leben machen, wenn er das Zentrum ist, um das wir uns kreisen und wir nicht denken, wir sind das Zentrum des Universums und wenn es einen Gott gibt, dann hat er sich um uns zu kreisen. Wir haben eben einige Verse aus dem 2. Korintherbrief gelesen und da formuliert Paulus das folgendermaßen. Er sagt über uns Christen, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, also wenn wir mit den Augen unseres Herzens auf Christus blicken, was passiert dann? Dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und in dasselbe Bild ist nicht in irgendein abstruses Bild, was irgendwie total abstrakt ist, sondern es ist das Ebenbild, in dem wir ursprünglich gemacht wurden. Nur besser. Der niederländische Philosoph Hans Rogmaker hat es einmal sehr, sehr provokativ formuliert. Er hat gesagt, Jesus kam nicht auf die Erde, um uns zu Christen zu machen, sondern um uns zu Menschen zu machen. Was er damit meint, ist Folgendes. Gott hat sich nicht gedacht, ach, die Menschen sind eigentlich so ganz normal, aber ich hätte gerne, dass sie so richtig religiös sind, dass sie so richtig spirituell sind. Und deswegen schicke ich Jesus. Nein, Gott sieht uns als ruinierte Ebenbilder von sich selbst. Er sieht, wie wir einfach am Ziel unseres Lebens, am Ziel unserer Bestimmung vorbeileben in Rebellion gegen Gott. Und dann hat er Jesus geschickt, damit wir wieder richtige Menschen werden. Menschen, die eben das leben, wofür sie von Gott geschaffen wurden. Jesus, der wahre Mensch, kam, um uns wieder zu Menschen zu machen. Und auch das ist noch nicht alles, was Jesus für uns ist. Wie wir am Ende von unserem Abschnitt und jetzt im dritten Punkt gehört haben, sollen wir ruhen, wie Gott ruht. Aber auch das hat der Sündenfall verhindert. Denn die wahre Ruhe ist nicht, dass wir alle 7 Tage mal nicht ganz so viel Stress haben wie an den anderen 6 Tagen. Das ist schön. Aber die wahre Ruhe, die besteht darin, dass wir für immer an Gottes Herzen die ewige Ruhe genießen können. Das ist das, wonach wir uns in unserem tiefsten Innern sehnen. Für diese Ruhe sind wir Menschen ultimativ geschaffen. Aber auch diese Ruhe haben wir uns eben durch die Sünde verbaut. Und auch dafür hat Gott Jesus gesandt, hat ihn zum wahren Menschen, zum Ebenbild gemacht. Und er ist der, der sich die wahre Ruhe verdient hat. Und durch unsere Beziehung zu ihm dürfen wir auch eines Tages diese ewige Ruhe bei ihm genießen. Ja, ganze Kapitel im Hebräerbrief sind dieser Wahrheit gewidmet. Mit Jesus, in der Beziehung zu Jesus, mit ihm, die ewige Ruhe eines Tages zu genießen. Und daraus können wir schlussfolgern, dass nur wenn du Jesus, den wahren Mittler, kennst, dass du nur dann in einer Beziehung mit Gott leben kannst. Und nur wenn du Jesus, das wahre Ebenbild Gottes, kennst, kannst du deine Aufgabe als kleiner König in Gottes Auftrag auf dieser Erde wirklich ausführen. Und nur wenn du Jesus, den wahren Ruhebringer, kennst, wirst du bei Gott in Ewigkeit die wahre Ruhe genießen. Amen.